Deutschlandfunk. Das Feature.
Sie stehen da vorne, Sie möchten etwas hören. Sie hören etwas, Sie analysieren das. Sie überlegen in dem Moment, wo Sie es hören, was gefällt mir nicht? Wie kann ich das ändern? Und da müssen Sie viel Erfahrung haben.
Das Komponieren oder das Dirigieren, das ist eine Äußerung, eine innere Kraft und Vision kommunizieren zu wollen. Also die Rolle des Dirigenten ist zu groß gestellt, weil man denkt, es ist der Halbgott, der vorne steht, aber es ist überhaupt nicht der Fall.
Ich bin auch nicht männlich oder weiblich auf der Bühne. Ich bin Dirigenten, ich führe die Musik. Ich bin eins mit der Musik. Das spürt niemand, dass ich eine Frau bin. Wenn man die Augen zumacht, hört man nicht, ob ich eine Frau oder einen Mann.
Frauen, die den Takt angeben, das war vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren ein Novum. Da gab es sicher Orchestermusiker, die gesagt haben, oh Gott, was ist das denn? Das gab es sicher. Bis hin zu Kleidungsfragen, was zieht man denn dann an? Trägt die dann einen Frack oder sowas?
Frauen, die den Takt angeben. Dirigentinnen, ein Phänomen der Neuzeit.
Gut, das war von Anfang an klar, dass meine Frau die Hosen anhat.
Von Sabine Fringes.
Eine Barockte und 100 Mann zum Unisono bringen, das wäre Gaudi, spottete einst der Komponist Richard Strauss. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war eine Dirigentin noch ein Kuriosum. Heute gibt es zwar einige wenige Frauen am Pult, doch sind sie immer noch Ausnahmeerscheinungen.
Ganz herzlich willkommen. Wir haben jetzt hier die erste Bühnenorchesterprobe von Michael Levy. Und ich denke, jetzt fangen wir einfach mal an.
Ein sonniger, heißer Nachmittag. Juli ist Festspielzeit in Eutin.
So bitte Nummer zwei. Ja,
vor dem See ist wie jedes Jahr im Sommer eine Tribüne aufgebaut. In dieser Saison steht unter anderem My Fair Lady auf dem Programm. Die Probe heute ist öffentlich und etwa 30 Zuschauer sehen ihr zu.
Danke, danke. Einen Moment mal bitte. Also hier unten finde die Kontrabässe könnten mehr geben. Ja? Tiefe Instrumente, ja, bitte ein bisschen mehr. Ja? Auch das Fagott. Ja, ein Badelidelidel, das muss einfach ein bisschen solistischer sein. Ja? Alle.
Ich bin schon ziemlich ordentlich rein.
Ja, gut, okay, das wissen Sie am besten. Vielleicht eine Spur noch, ne? Danke.
Die Musical-Darsteller, noch in Freizeitkleidung, singen, tanzen und sprechen auf der Bühne.
Ja, danke, danke. Einmal das Tempo jetzt, wie es kommt, das ist ein bisschen hektisch.
Aus dem Orchestergraben schaut der Kopf von Romeli Pfund heraus. Auf ihrem Podest stehend kann sie sowohl mit den Sängern oben als auch mit den Musikern unten kommunizieren.
Ist immer zack und ba, ja? Da ist die Eins dann, ja? Achtung, das ist der Takt 17 und.
So was nennt man ohne Scham und Schande. Volksschulbildung hier in diesem Land.
Routiniert steuert Romeli Pfund die Musiker durch das eineinhalbstündige Musical. 9 Jahre lang war sie Chefdirigentin der Neubrandenburger Philharmonie und anschließend Generalmusikdirektorin bei den Bergischen Symphonikern. Als Gast dirigierte sie unter anderem das Gewandhausorchester, die Düsseldorfer Symphoniker und das Orchester der Komischen Oper Berlin.
Hört sie wie das Kauderwelsch, Syntaxsatz für Satz verfälscht.
Es geht immer um die gleichen Dinge, dass man eben einfach im Tempo spielt. Man glaubt es nicht, aber es ist einfach so, es ist eine Anzahl von Menschen, die eben unterschiedlich empfinden und die muss man in eine Form bringen. Ich meine, es werden ja auch viele Angebote aus dem Orchester gemacht, aber ich muss eben auch zusehen, dass sozusagen das Ganze sich zusammenfindet. Dynamisch von den Ideen. Also wenn ich Lady mache und begleite die Lady, also die Eliza, solange sie noch so ein bisschen ordinär ist, muss es auch ein bisschen ordinär gespielt werden. Und wenn sie eben dann die große Dame ist, dann verwandelt sich das eben.
Nein, ja, tada, nur eine. Achtung.
Nur eine kleine Weile ist
So, und jetzt mal ein bisschen hier so leicht schon angeduselt und Sie dürfen richtig loslegen. Noch einmal, bitte. Und.
Nur eine kleine Weile ist, was übrig bleibt. Eine kleine Weile wird ohne nicht befreit.
Großartig.
Du hast ganz großes Lob von den Kollegen bekommen. Die kamen alle zu mir und haben gesagt, die steht da, die hat die in der Hand, aber so nett, so toll, so direkt, boah.
Der Regisseur Hardy Rudolz hat die Proben von der Bühne aus verfolgt.
Ich war nämlich einmal, habe ich hinten gelauscht, da wollte ich dich nicht stören. Ja. Wieder abgezischt. Wenn es losgeht, das erste Mal ist ja immer alles falsch. Ne? Ja. Und das ist so toll, wenn man als Regisseur hört, das geht klapp, klapp, klapp. Also richtig schön. Ja, danke.
Romeli Pfund, Jahrgang 1955, wurde in Dresden geboren. Schon ihre Mutter stand als Miss Hopkins in My Fair Lady auf der Bühne.
Wir waren eine Künstlerfamilie. Meine Mutter Ballettmeisterin und auch Solotänzerin und mein Vater Musiker. Also es war klar, dass ich was mit Musik mache. Und mein Vater hat mich immer mitgenommen nach Pirna zum Kulturorchester. Und eines Tages kam da Johannes Winkler. Das ist für Dresdner Ohren jemand ganz Besonderes. Und das war ein ganz, ganz hochbegabter, wunderbarer Dirigent und ich war begeistert. Da habe ich mich entschieden, ich möchte Dirigentin werden. Einmal hat mich fasziniert, wie er mit den Musikern umgegangen ist. Es war sehr freundlich, aber sehr bestimmt. Ja, er wusste ganz genau, was er wollte. Es gab auch noch diesen Grund in der DDR. Es war ein System, was eben ganz klar vorgab, wie man sich zu verhalten hatte. Und dieses Dirigentsein war eine der Möglichkeiten, um doch relativ frei zu agieren.
In ihrer Zeit als Generalmusikdirektorin der Bergischen Symphoniker war Romeli Pfund Mitbegründerin der hausinternen Orchesterakademie, 1999 ins Leben gerufen. In einjährigen Praktika können besonders begabte junge Musiker Erfahrungen in der Arbeit mit einem Symphonieorchester sammeln. Einmalig in Deutschland ist dabei das Stipendium speziell für Dirigentinnen, das von der Akademie ebenfalls jedes Jahr vergeben wird. Für die Saison 2017-18 ging es an die junge Israelin Bar Avni.
Grundsätzlich für jede junge Dirigent oder Dirigentin, die Gelegenheiten zu dirigieren sind enorm wichtig. Wir haben kein Orchester zu Hause, das heißt, wir müssen das üben. Es geht sehr viel um das Gewicht vom Orchester kennenzulernen und dann, wie bewege ich so viele Leute mit meinen Händen.
Ich habe mit Schlagzeug angefangen, als ich 8 Jahre alt war. Das war in meiner Grundschule einfach so, alle haben was gespielt. Und mein allererster Dirigent, ich habe mich mit ihm verliebt, sozusagen in der Art, wie eine 8 Jahre alte verlieben kann. Ich wusste gar nicht, was Dirigieren ist. Und ich gehe nach Hause von der Probe und meine Hände bewegen sich von allein, ohne dass ich nachdenke, 4/4 oder 3/4, einfach so. Und das hat mir Spaß gemacht.
Ich hatte relativ wenig Ahnung, was das eigentlich heißt, zu dirigieren. So viele Kenntnisse und Kreativität und die Partitur muss man so gut wissen, was spielt, in welcher Harmonie sind wir, was ist der Form, der Struktur des Satzes, die wir gerade spielen, was ist der Kontext dieser Satz im ganzen Symphonie, was hat er noch in der Zeit der Komponist, was hat er noch gespielt, das ganze Kontext vom Stück, vom Komponist, das muss man wissen.
Von Hamburg ist die Studentin nach Solingen gereist, um im Konzerthaus mit den Bergischen Symphonikern zu proben. Bevor Bar Avni 2014 mit 25 Jahren zum Dirigierstudium nach Europa kam, war sie Schülerin von Alon Bor vom Israel Philharmonic Orchestra. Avni dirigierte bereits viele renommierte Orchester, zuletzt das Israel Chamber Orchestra, das Ensemble Resonanz und die Hamburger Symphoniker.
Okay, danke. Für die Hörner, danke, danke, super. Für die Hörner, bitte in Tempo bleiben beim Molto Diminuendo. Für die ganze Begleitung in Variation E. Können wir vielleicht, dass es ein bisschen lebendig immer noch bleibt, also die 16. vielleicht eine Spur später spielen, dass ich ja, das ist immer dieser Drive.
Das ist jetzt kein musikalisches Thema, aber spielt eine sehr wichtige Rolle in Dirigieren. Also die Leute, die gegen mir sitzen, zu verstehen, wie kann ich helfen, ist ihre Konzentration gerade hoch oder tief? Die Spannung der Probe, wie schaffe ich das, die 3 Stunden am besten zu benutzen, diese Sachen. Das Schöne ist, diese menschliche Kommunikation findet statt in der Musik. Das ist eine einzigartige Mischung, finde ich.
Okay, gut. Also, ja, danke. Also, und jetzt, ich verstehe aber jetzt, was ist Ihre Frage?
Bahavni wirkt sehr empfänglich für die Anregungen, die von den Musikern kommen. Bedankt sich oft.
Und wenn Sie fertig sind, sind Sie fertig. Und ich gebe einfach direkt den nächsten eins.
Rund 160 Konzerte im Jahr haben die bergischen Symphoniker zu absolvieren. Da bleibt nicht viel Zeit für Proben. Daher steht Bahavni für die Reihe von 8 Schulkonzerten mit Benjamin Britten's Young Person's Guide to the Orchestra nur eine einzige Probe zur Verfügung.
Ein großartiges Stück, was auch sehr kompliziert ist. Was macht Britten mit dem Thema und wie es dann immer komplizierter wird und die Analysearbeit bringt sehr viel Spannung. Ich warte schon darauf, dass die Probe kommt. Und dann fängt die Probe an und mit dem ersten Auftakt bekomme ich sehr viel vom Orchester. Freude, Müdigkeit, Fragezeichen, die Genießen von der Musik, das kommt alles zu mir. Und diese Energie, alles was da ist, das macht mich sofort stärker. Also diese Tauschen der Energie, das gibt, glaube ich, uns Dirigenten auch sehr viel. Das hilft auch, weiterzugehen in dem Konzert oder in der Probe.
Ja, danke. Hören Sie die Trompeten? Wir sind ein bisschen früher als die. Fühlen Sie sich gestresst mit der Tempo? Nee, okay.
Es geht manchmal um ganz technische Sachen, wie hier brauchen wir ein klarer 1, hier brauchen wir einen früheren Auftakt oder einen klaren Auftakt. Zum Beispiel wie heute in den Trompeten, ja, könnten wir bitte diese Stelle einmal noch machen? Also ich finde es schon sehr angenehm und hilfreich, dass sie selbst sich in den Prozess sozusagen reinbringen und nicht so passiv bleiben. Ich glaube, für jeden jungen Dirigent ist außer von der musikalischen Aufgabe ist immer die Angst, ein professionelles Orchester zu treffen und das Orchester zu leiten. Das ist manchmal auch Frage von, ich respektiere die absolute erfahrene Musiker und trotzdem die Probe, das Stück, das Konzert selbst führe. Also diese Mischung zwischen, ja, ich bin die Junge, aber trotzdem, ich bin die, die die Verantwortung hat. Das kann nicht so einfach sein. Und bei der Bergischen Symphoniker fühle ich mich ganz wohl. Und ich bekomme immer auch sehr interessante Kommentare von dem GMD, wie auch von den Musikern im Orchester, die mir sehr helfen. Und ich freue mich sehr auf diese Erfahrung, diese Saison.
Ja. Gut, wir machen die Pause.
Ja, Pause.
Pause, danke.
Frau Avni macht es ganz toll. Sie hat den richtigen Tonfall gefunden. Sie weiß, was sie proben muss. Sie weiß auch, was beim zweiten Mal vielleicht sein kann, was beim ersten Mal nicht war, ohne dass man etwas ansagt. Das ist also ganz hervorragend.
Peter Kuhn ist seit 2009 GMD, Generalmusikdirektor der Bergischen Symphoniker.
Das ist ein schweres Stück, dieses Young Person's Guide von Britten, was auch für das Orchester jedes Jahr einen neuen Anspruch darstellt. Wir haben auch immer wieder eine wechselnde Besetzung. Das muss also wirklich geprobt werden. Das lief sehr, sehr gut.
Er sitzt mit Bahavni im Foyer des Theater- und Konzerthauses Solingen. Bahavni musste für das Stipendium zunächst zu einem Probedirigat antreten. Danach stimmten die Bergischen Symphoniker ab. Denn es ist in Deutschland bei den meisten Orchestern so, dass sie an der Auswahl ihrer Chefdirigenten beteiligt sind. In diesem Fall auch an der Auswahl der Stipendiatin.
Was ich sehr schön fand, dass meine Meinung und die des Orchesters sich vollkommen gedeckt hat in diesem Falle, dass man eben auch sieht, wie kann jemand mit dem Orchester arbeiten.
Das Orchester kann auf eine lange Dirigentinnen-Tradition zurückblicken. Ende der 70er hatte für knapp 10 Jahre mit der Dirigentin Silvia Kaduff die erste Frau in Deutschland die führende Position eines Generalmusikdirektors inne. Ende der 90er Jahre kam dann Romeli Pfund, die 11 Jahre lang die Geschicke des Orchesters leitete.
Meinen Sie denn, dass es notwendig ist, jetzt speziell Frauen auszubilden?
Ich glaube, vor 10 Jahren war es notwendig, den Frauen die Tür zu öffnen, weil es da wirklich noch sehr schwierig war. Inzwischen sind wir so ein bisschen am Diskutieren, ob es heute noch so dringlich ist. Es gibt Frauen in Chefpositionen an großen Häusern. Das heißt, da haben die Vorkämpferinnen schon eine ganze Arbeit geleistet. Auch an den Hochschulen, was ich so übersehen kann, ist das ein offener Weg für alle. Vielleicht, dass diese Dringlichkeit nicht mehr so ist wie vor 10 Jahren, Gott sei Dank.
Das ist sehr in manchmal, eine Dirigentin zu haben, ohne dass es aus dem richtigen Grund kommt. Und das ist auch problematisch, das hilft auch nicht, weil natürlich das ideal wäre, wenn das wirklich keine Rolle spielt. Das heißt, 50 Dirigentinnen, 50 Dirigenten bewerben sich und der Beste ist, wird das gewinnen. Das ist nicht überall so. Das kann auch für das Orchester offiziell kein Thema sein, aber trotzdem in der Gruppe, da sitzt jemand, der vor sich ist doch ein Thema.
Der Eismann ist da.
Der Eismann ist da.
Ja, genau.
Das ist unser Ruf.
Einige ehemalige Stipendiatinnen der Bergischen Symphoniker haben bereits eine beachtliche Karriere gemacht. Oksana Liniw etwa, die 2017 Chefdirigentin der Oper Graz geworden ist. Weltweit für Schlagzeilen sorgte Mirga Graginite-Tiller, als sie 2016 Chefdirigentin beim City of Birmingham Symphony Orchestra wurde. Mit gerade mal 29 Jahren trat sie den Chefposten des legendären Orchesters an und ist damit die erste Frau, die ein internationales Spitzenorchester leitet. Und doch bleiben diese Karrieren die Ausnahmen. Bei den rund 130 Orchestern in Deutschland gibt es derzeit kaum mehr als eine Handvoll Dirigentinnen in leitender Position. Auch in der internationalen Musikszene liegt der Frauenanteil bei unter 5%.
Der Klassikmarkt in Deutschland ist der größte der Welt. Also von allen Opernaufführungen, die in einem Jahr auf der Welt gegeben werden, finden etwa ein Drittel in Deutschland statt. Und es sind etwa 20% der Konzerte und bei den Schauspielen sind es etwa 15% von denen auf der ganzen Welt.
Christian Schwand ist geschäftsführender Direktor des Lübecker Stadttheaters und der Ehemann von Romeli Pfund.
Die Finanzkrise, also 2008, hat es dazu geführt, dass im angelsächsischen Bereich sehr viele Orchester weggespart wurden, Opernhäuser auch beispielsweise. Irland hat kein Opernhaus mehr, in Portugal, in Italien ist furchtbar gespart worden. Das führt nun dazu, dass natürlich alle guten Dirigenten auf der Welt versuchen, in Deutschland einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und wenn Sie in Deutschland eine Dirigentenstelle ausschreiben, dann bekommen Sie etwa 250 Bewerbungen aus der ganzen Welt. Ich würde sagen, von den 250 Bewerbungen sind vielleicht noch 30, 40 Deutsche. Die übrigen sind international. Das hebt den Wettbewerb natürlich sehr, macht es aber natürlich auch für den Einzelnen schwieriger, eine Karriere zu haben, wo eine Stelle auf die andere folgt.
Für Frauen, die eine Familie gründen möchten, kommt noch eine weitere Hürde hinzu. Die Ausbildungszeit dauert lange, etwa 10 Jahre. Und der Beruf des Dirigenten ist ein Vollzeitjob. Er verlangt, dass der Partner mitmacht, wie überhaupt die ganze Lebenssituation darauf eingestellt werden muss.
Also es ist so, dass in Krisensituationen, wo ich eher nachdenke, meine Frau sofort sagt, was gemacht werden muss. Und die Familie, um des lieben Friedens willen, es dann auch macht.
Soll ich jetzt eine Eigenschaft meines Mannes nennen?
Nein, geht um dich.
Seit knapp 3 Jahrzehnten sind Romeli Pfund und Christian Schwand verheiratet. An ihre erste Begegnung erinnern sie sich genau.
Der Termin ist nicht zu vergessen. Es war ein Tag vor der deutschen Einheit, nämlich am 2. Oktober 1990. Ich hatte gerade mein Studium Volkswirtschaftslehre und Japanologie beendet und arbeitete für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Am 3. Oktober ging ja die DDR unter und damit war auch ihr damaliges Orchester, die Neubrandenburger Philharmonie, nicht mehr finanziert.
wusste natürlich sehr gut Bescheid über so Orchesterfinanzierung und ich hing an deinen Lippen.
Nach einem Monat wussten wir, dass wir heiraten werden, ja. Und haben das dann auch relativ zügig durchgezogen. Und ich glaube, wir haben es beide bisher noch keinen Tag bereut.
So ist es.
Das Paar arbeitete an verschiedenen Orten und führte jahrelang eine Wochenendbeziehung. Als die beiden Kinder klein waren, mussten Großeltern und Kindermädchen helfen, wenn die Mutter tagsüber probte und abends Konzerte hatte. Eine anstrengende Zeit.
In den ersten Jahren unserer Ehe, wir hatten wahnsinnig viel zu tun. Und ich erinnere mich an einen Weihnachten, da hatte ich gerade den Max geboren, war ziemlich erschöpft. Und eine Weihnachtsgans hatten wir im Kühlschrank und die haben wir aber vergammeln lassen und haben einfach da gesessen und ein Brötchen gegessen, weil wir einfach nicht mehr konnten. Und jahrelang ging das so.
Für uns war natürlich die Frage, leiden die Kinder unter dieser Sache? Unsere Tochter sagt, sie wäre dadurch in erster Linie selbstständig geworden. Und ich habe eigentlich den Vorteil, dass unsere Tochter dadurch auch ein sehr gutes Verhältnis zu mir hat. Weil die Jahre, wo die Kinder 15 bis 18 waren, da war ich eigentlich derjenige, der die Familie organisiert hat und du warst viel unterwegs. Vorher hast du das gemacht. Also die Jahre in Remscheid-Solingen und als ich dann in Lübeck begonnen hatte, war es so, dass die Familie langsam hier zu uns nach Lübeck kam und diese Familienarbeit auf mich überging. Die Kinder litten etwas darunter, weil ich immer nur die gleichen 7 Gerichte gekocht habe. Aber sie essen sie heute noch ganz gerne.
Seit 2014 arbeitet Romeli Pfund als freiberufliche Dirigentin und lebt mit ihrem Mann zusammen in Lübeck. Ein freundliches Einfamilienhaus mit Katze, kleinem Garten und einem großen Wohn-Esszimmer mit deckenhoher Bücherwand.
Kennen Sie das Bernstein-Foto von meiner Frau? Schatz, dann hol mal bitte das Bernstein-Foto.
Nach dem Dirigierstudium in Dresden ging Romeli Pfund 1979 als Kapellmeisterin an das Theater in Stendal und 1983 als Kapellmeisterin nach Dessau. In dieser Zeit nahm sie zugleich an Meisterkursen teil. Unter anderem bei Kurt Masur, Igor Markewitsch, Peter Oetwösch, Seiji Ozawa und Leonard Bernstein.
Hier. Das war in Tanglewood mit Bernstein bei der Probe mit dem TMCO. Das war das Tanglewood Music Center Orchestra. Also waren wunderbare junge Leute, die da gespielt haben. Ganz tolles Orchester. Und bei Bernstein hatte ich da ein Konzert, wo ich eine wunderbare Haydn-Symphonie dirigiert habe. Und Bernstein kam zur Tür rein. Ich probierte gerade, er war etwas zu spät. Und er hat mich als erstes unterbrochen und hat gesagt, was ist denn das? Was ist denn das? Was machst du hier Langweiliges? Und ist da an das Pult. Er hatte ja immer die Zigarette da in der Hand, hat er irgendwie seinem jungen Adepten da gegeben. Und dann ist er ans Pult gesprungen und hat das Ganze wunderbar dirigiert. Und da hat er mir den Taktstock zurückgegeben und so musste das machen. Und das hat sich gehalten, wie er mir das gezeigt hat. Also das hat sich nie wieder verloren. Das war eine ganz, ganz wunderbare Begegnung mit diesem Mann. Ja, das war eben ein Mann ohne Grenzen. Also ich habe gemerkt, wie man dirigiert und richtig Spaß dabei haben kann und auch den Leuten den Spaß geben. Also die Freude an der Musik habe ich gelernt. Ozawa war übrigens auch ein toller Typ. Seiji Ozawa, der war ja lange Chef des Boston Symphony Orchestras und leider ein Opfer sozusagen, dass er zu lange da war. Ich erinnere mich, dass ich bei den Musikern gesessen habe und ich war ganz begeistert und habe gesagt, ach, das ist doch ein toller Mann. Ja, sagten die mir dann, ja, aber viel zu lange hier und so weiter. Dagegen kann man auch nichts machen. Das sind dann eben so diese Abnutzungserscheinungen, aber ein wunderbarer Dirigent und auch ein toller Pädagoge. Also der hat mir Sachen gezeigt, die ich auch nie vergessen habe.
Sie war viel gefürchteter, als sie in Wirklichkeit war. Und ich habe verschiedene Kollegen an ostdeutschen Theatern getroffen, die meinten, dass sie also eher der Typ des sehr strengen Dirigenten ist, was ich ja eigentlich eher nicht glaube.
Ich sei beinhart gewesen, habe ich erfahren.
Und in welcher Richtung?
Das hing meiner Ansicht nach mit dem Überlebenskampf der Neubrandenburger Philharmonie zusammen. In Mecklenburg-Vorpommern war es ja so, dass von 1990 bis 2000 einfach mehrere Orchester, auch mehrere Theater zugemacht wurden. Und sie war damals Chefin eines Orchesters, das diesen Überlebenskampf doch sehr gut überstanden hat. Und das hat dann durchaus bei den anderen Leuten in der Theaterszene einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Einmal musikalisch war ich sehr kampffähig. Das war einfach so. Und dieser Kampf um die Finanzierung, es gibt ja diesen wunderbaren Konzertsaal in Neubrandenburg in der Marienkirche. Da habe ich mich natürlich auch sehr eingesetzt. Also das hat natürlich alles den Eindruck hinterlassen, dass ich mich eben sehr engagiere.
Aber was heißt denn musikalisch sehr kampffähig?
Ja, also das Leben eines Dirigenten ist nur Kampf, von früh bis spät. Da sitzen 60 Musiker. Davon sind mindestens 30 gegen irgendwelche Dinge, die sie da gerade ansagen. Der eine mehr, der andere weniger. Und sie müssen das Heft in der Hand behalten und müssen sagen, nee, das machen wir jetzt genau so. Sie müssen ständig sich mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzen. Sie müssen ständig Dinge sagen, die möglicherweise einigen Leuten nicht bequem sind. Das ist ein richtiger Kampf. Ist so. Das ist zum Beispiel ein großes Problem. Mein Mann als Geschäftsführer hat auch viel, viel Ärger. Aber wenn ich als Dirigent Ärger habe, täglichen Ärger, dann zur Probe zu gehen und Musik zu machen, das ist richtig schwer. Ob mir das nun immer gut gelungen ist, das weiß ich nicht. Wenn Sie heute mit Profis arbeiten, sind die Spannungen vorprogrammiert. In jedem Orchester gibt es unglaublich unterschiedliche Typen. Von ziemlich deftigen Typen bis zu hochintellektuellen Leuten. So, Sie müssen schon einen Ton finden, der eben für diese ganz unterschiedlichen Charaktere passt. Und das ist nicht so ganz einfach. Im Idealfall ist das immer alles ein Wechselspiel. Die Musiker kennen das Stück im Allgemeinen und ich kenne das Stück. Und die möchten natürlich gerne wissen, wie möchte ich das haben. Aber die geben natürlich auch ihr Inneres in das, was da entsteht. Und im besten Falle kann das ein Dirigent eben zusammenbringen. Und daraus entsteht dann etwas Besonderes.
Im 19. Jahrhundert wurde der Mythos des Maestros geboren, der sich sein Orchester unterwirft. Arturo Toscanini, Wilhelm Furtwängler und Herbert von Karajan waren solche Herrscher am Pult. Es gibt kein anschaulicheres Bild für Macht als die Tätigkeit des Dirigenten, sagte der Dichter Elias Canetti.
Es hat sich schon gewandelt, aber ich finde schon, dass diese unerbittlichen Dirigenten, dass es die nach wie vor gibt. Ich glaube nicht, dass Herr Petrenko demokratisch seine Proben macht. Also ich glaube, der weiß ganz genau, was er will und setzt das auch ziemlich schmerzhaft um. Also es soll ein sehr unbequemer Dirigent sein. Es gibt den Dirigenten, der freundschaftlich oder sag mal kollegial mit den Musikern umgeht. Das pflege ich eigentlich. Es funktioniert zum Teil sehr gut, zum Teil nicht so gut. Ab und zu müssen sie sich einfach unbeliebt machen. Das ist so. Und das ist nicht immer so einfach, ne? Es gibt den albernen Dirigenten, das finde ich ganz furchtbar. Es gibt den nicht so intellektuellen Dirigenten, die finde ich ganz wunderbar, weil das Orchester will ja auch Spaß haben bei seiner Arbeit und es muss nicht immer so ganz klug geredet werden. Sowieso bin ich dagegen, wenn man zu viel redet.
Das Komponieren oder das Dirigieren, das ist eine Äußerung, eine innere Kraft und Vision kommunizieren zu wollen. Ich denke, dass jeder Mensch sucht genauso diese Berufung, wo er sich am besten sich äußern kann. Egal, ob das Musiker oder Bäcker oder einen anderen Beruf ausübt. Darum eigentlich geht es mir auch, wie kann ich die Musik, die ich dirigiere, so bringen, dass jeder Zuhörer sie nachempfinden kann. Egal, ob die Komposition aus der klassischen Periode oder aus der modernen Periode kommt.
Konstantia Gursi. In ihrer Komposition Pahayon, The Red Angel in the Garden of Las Huelgas, verbindet sie gregorianischen mit byzantinischem Gesang. Die Griechin ist häufig als Komponistin und Dirigentin zugleich zu erleben. Eine seltene Konstellation. Bei den Proben in der Nürnberger Kartäuserkirche studiert sie mit den Musikern auch eine Choreografie ein. Singend und spielend durchschreiten sie die Kreuzgänge bis in den Kirchenraum. In der Aufführung werden ihnen die Zuschauer dabei folgen.
Mein Weg als Dirigentin ist unkonventionell, weil ich nicht den üblichen Weg als Korrepetitorin und im Orchester und als Kapellmeisterin angefangen hatte, sondern nach dem Studium hatte ich schon ein Ensemble gegründet, mit Georgi Kurtak gearbeitet und Projekte realisiert, weil ich viele Ideen hatte. Ich bin ziemlich neugierig, neue Wege zu finden, anderes zu gestalten und ein neues Ganzes darzustellen.
Constantia Gosi hat als einzige Frau in Deutschland eine Professur für neue Musik- und Ensembleleitung inne an der Hochschule für Musik und Theater München.
Und in diesem Studiengang gibt es in Deutschland keine andere Frau. Es gibt auch keine Dirigentin-Professorin zurzeit in keiner Musikhochschule. Ich bewerte es gar nicht, ich beobachte es. Es wird ändern, es wird nicht so bleiben. Nur es ist interessant, wie lange so ist. Ich bin selber Komponistin und ich habe auch sehr viele Projekte in mir, die ich realisiert habe und sehr viel, die warten, realisierbar zu werden. Und ich bin jemand, der ziemlich stur ist und wenn ich eine Idee habe oder eine Vision, ich möchte unbedingt sie realisieren. Ich gehöre dann nicht zu diesem Dirigentinnenwelt, die nur davon abhängig ist. Ich möchte auch keine Abhängigkeit haben. Das heißt, wenn ich eine Schwierigkeit irgendwo sehe, dann finde ich einen anderen Weg. Ich bleibe mittlerweile nicht dastehen, weil das Leben im Grunde genommen entscheidet für dich. Und wenn ein Stein auf dem Weg gibt, bedeutet das, man entweder muss man den wegnehmen oder einen neuen Weg selber machen. Und ich gehöre zu denjenigen, die den Weg selber kreieren. Es ist manchmal schwierig, aber es ist sehr kreativ und ich fühle mich beglückt und erfüllt damit.
Okay, let's go.
Schon während des Studiums gründete Constantia Gosi ihr erstes Ensemble. Weitere folgten. Darunter auch das Ensemble Opus 21 Musik Plus. Ein Musikernetzwerk, das zeitgenössische Musik mit anderen Kunstformen und Musikrichtungen verbindet.
Repetition.
Ich bin in Athen aufgewachsen, in einer sehr großen Familie. Und es war zu Hause immer sehr laut, sehr voll, viel gelacht, viel Leben. Ich habe immer wieder eine Ecke gesucht, wo ich allein sein könnte, weil es war mir zu viel. Ich brauchte und ich brauche immer noch den Nachklang von einem Etwas, ob das Musikstück ist oder ein Treffen ist oder ein ins Kino gehen. Manchmal verbringe ich mit dem Nachklang mehr Zeit als mit dem Geschehen in sich. Ich habe mit Klavier angefangen, als ich 7 Jahre alt war. Und ich hatte mit einer Cousine von meinem Vater begonnen. Sie hatte mir was vorgespielt und sie war fantastisch. Und ich dachte mir, naja, aber Musik hat nicht damit zu tun, wie schnell man auf der Tastatur spielt. Und irgendwas war immer da, was ich suchte, als ich klein war. Aber ich wusste nicht, was das ist. Trotzdem habe ich selber auch viel Krach produziert. Meine Mutter hat gearbeitet und sie hatte die Arbeit für zu Hause immer nachts gemacht. Und ich wollte aber bei ihr bleiben und um wach bleiben zu können, habe ich die Deckel von Töpfen genommen und rhythmisch gespielt. Diese Tendenz eigentlich zu dem Rhythmus ist bis heute da, weil wir auch in Griechenland sehr stark geprägt sind mit der traditionellen Musik. Und vielleicht dann alles zusammen hat schon eine Rolle gespielt, als ich dann das erste Mal war bei einer Orchesterprobe. Diese Mischung von Rhythmus und von Melodien und Klangfarbe, das hat mich so fasziniert, dass unbedingt ich lernen wollte.
Okay, let's do it when from the end of Lira, and then I give you again for the choir. Yeah.
Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, eine der wichtigsten Punkte ist der Respekt und Vertrauen den Musiker gegenüber. Vertrauen, weil sie auch Musiker sind. Das heißt, jeder Instrumentalist kommt schon mit seiner eigenen Interpretation, Gedanken. Und meine Rolle ist, das so schön zusammenzubringen, dass es auch dann letztendlich schön klingt. Egal, ob das eine Haydn-Symphonie ist oder etwas Moderneres. Und da braucht man schon Zeit. Also die Dirigenten brauchen Erfahrung. Und deswegen sagt man auch, dass der Dirigent weg, nachdem der Dirigent 50 Jahre alt ist, dann fängt an zu starten. Und das kann ich schon verstehen mittlerweile. Ich bin als Dirigent oder Dirigentin jemand, der ganz konkrete klangliche Vorstellung hat und ich möchte sie realisieren. Das habe ich auch vom Georgi Kurtak auch so erlebt und so gemerkt. Nur in der Zwischenzeit merke ich, es gibt etwas noch Höheres als das. Und zwar die Energie, die uns Musiker alle zusammen verbindet. Das Dirigieren als Gefühl ist ein sehr schönes, wenn die Beziehung zwischen Dirigentin und Musiker stimmt. Es kann sehr schrecklich auch sein, wenn die Beziehung zwischen Dirigentin und Musiker nicht stimmt. Aber wenn es stimmt, es hat mit einer Übertragung von Gefühlen und von Energien, der sehr, sehr stark sein kann und sehr den Menschen klein stellt, weil man spürt, dass etwas Größeres als sich selbst gibt, zwar die Musik. Also die Rolle des Dirigenten ist zu groß gestellt, weil man denkt, es ist der Halbgott, der vorne steht, aber es ist überhaupt nicht der Fall.
Oder sein Weib an dich heran und die Vernunft lässt dich im Stich.
Also mein erstes Erlebnis mit einer Dirigentin war im Studium, und zwar, dass eine Kommilitonin Dirigieren studiert hat, was damals noch sehr, sehr, sehr selten war. Das ist jetzt dann doch fast 30 Jahre her. Und die Dame hat damals ein Jugendorchester in Düsseldorf aufgebaut und hat dort sehr viel Arbeit investiert und auch sehr viele Erfolge gefeiert. Das war eigentlich so das erste Mal, dass ich eine Frau als Dirigentin erlebt habe.
Markus Menke ist Konzertmeister der Lüneburger Symphoniker und spielt in seinen Ferien beim Eutiner Festspielorchester mit. Der Geiger erinnert sich an seine Studienzeit in Köln.
Es war ungewohnt, es war auch damals Diskussion, es ist einfach Thema, weil die Dirigentenklassen in den Hochschulen reine Männerdomäne ist. Und die musste sich schon durchkämpfen. Es ist einfach wirklich erst ungewohnt. Von der Bewegung her, viele sagen, es ist dann weicher, es ist runder. Das Problem ist natürlich auch auf Seiten der Dame dann natürlich, dass irgendwo immer in diesem Hintergrund steht, ich muss beweisen, dass ich mindestens so gut bin wie ein Mann.
Na, was sagt ihr dazu?
Das ist eigentlich ja total blöd, aber das steht halt im Raum, das ist einfach so. Und jetzt bei Romilly Fund hat das von mir beim Anfang überhaupt keine Rolle gespielt, ob es ein Mann oder Frau ist. Sie ist so souverän und so erfahren und beherrscht ihr Handwerk. Man merkt, dass sie aus einer wirklich guten Schule kommt und wirklich ihr Metier versteht, und dann, mir ist es jetzt völlig egal.
Es ist so, dass ich mich in den Gremien des Deutschen Bühnenvereins engagiere, insbesondere im Tarifausschuss. Und dadurch bekommt man natürlich einiges mit über die Arbeitsmarktsituation der einzelnen Künstler, der Dirigenten, der Schauspieler, der Sänger, der Orchestermusiker in Deutschland und Europa. Ich glaube, dass es im Dirigentenberuf nochmal besonders schwierig ist. Ich habe ein gutes Beispiel bei den Intendantinnen und bei den Regisseurinnen gibt es ja inzwischen einen wirklich erheblichen Zuwachs unter den Frauen. In den Führungsgremien des Deutschen Bühnenvereins, beispielsweise in der Intendantengruppe, ist es jetzt schon so, dass etwa ein Drittel Frauen in den Führungspositionen sind. Bei den Dirigenten ist es nochmal etwas anders und das hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, nicht die Findungskommissionen sind die Hürde, die Frauen schwer überwinden, sondern es sind die Orchesterabstimmungen. Wenn das Orchester gegen einen stimmt, dann kommt man normalerweise nicht zu dem Ort oder in das Theater, um das es geht. Und es gibt mehrere Fälle, die ich kenne, wo die Findungskommission sich für eine Frau ausgesprochen hat, das Orchester aber dagegen abgestimmt hat und die Frau dann auf diese Position verzichtet hat.
Ja, ich bin ja zweimal gewählt worden von den Orchestern. Es ist halt eine große Verantwortung, die Sie haben als Dirigentin, als Chefin eines Orchesters. Und da glaube ich wirklich, dass Musiker meinen, dass das Frauen nicht so gut können. Sie brauchen unglaublich viel Kraft, um über einen längeren Zeitraum die Geschicke eines Orchesters zu bestimmen. Das ist einfach sehr, sehr schwer. Und sie müssen nicht nur die Geschicke bestimmen, sie müssen auch die künstlerische Qualität bestimmen. Sie müssen den Musiker X zur Ordnung rufen, der ist ihnen dann Spinnefeind. Und dem anderen Musiker müssen sie ihm sagen, dass er schlecht gespielt hat. Das ist halt nicht so einfach. Und möglicherweise fehlt da vielen Frauen ein bisschen die Power, der Mut. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass den Männern genauso geht. Aber ich glaube, dass die Musiker glauben, dass das ein Mann besser kann.
Wenn Sie sich diese 130 Orchester ansehen, dann sind, ich glaube, nur 30 Orchester so fest im Sattel, dass die nicht ständig um die Existenz kämpfen. Ich glaube, etwa 100 Orchester, also beispielsweise fast alle Orchester in Nordrhein-Westfalen, alle Orchester in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, kämpfen ständig ums Überleben. Und es kann durchaus sein, dass sie praktisch einer Frau nicht zutrauen, dass sie da so stark als Führungskraft ist, wie es ein Mann wäre.
Der Frauenanteil in deutschen Orchestern wächst beständig und liegt im Schnitt bei 40%. Wesentlich niedriger ist er hingegen in den Spitzenorchestern, auch außerhalb Deutschlands. Besonders herausragen die Wiener Philharmoniker, die erst Ende der 90er Jahre überhaupt die Bewerbung von Frauen zuließen. 2012 gab es dort 5 Philharmonikerinnen, aktuell liegt die Zahl bei 16 von insgesamt 148 Mitgliedern. In einer Befragung von Orchestermusikern und Musikerinnen im Jahr 2008 entdeckte die Musikwissenschaftlerin Anke Steinbeck, dass Sicherheit und Führung immer noch mit Männlichkeit assoziiert wird.
Natürlich gibt es Unterschiede, wie ein Mann Dirigent und wie eine Frau Dirigentin aufgenommen wird in der Gesellschaft. Real gesehen gibt es eine Menge und ich habe sie selber erlebt. Bestimmt haben auch viele Kolleginnen von mir auch das erlebt. Ich will es nicht. Ich will es nicht abrufen. Irgendwann ist genug mit einem Thema. Und ich bin Künstlerin. Ich bin nicht da, um 100 Jahre diese Frage weiterzutragen. Ich möchte es auch nicht, weil es passiert auch so viele schöne Sachen im Leben. Warum muss ich dann stehen bleiben für etwas, was die Gesellschaft erzeugt? Und ich kann natürlich Beispiele nennen, aber ich möchte sie nicht abrufen. Es geht nicht mehr darum.
Gut, Frauen geben den Takt an, da assoziiere ich auch, natürlich bin ich auf dieser Woge geschwommen. Ich war immer eine Spur etwas Besonderes. Ja, also nun laden wir mal eine Frau ein. Und auch das Publikum war mir immer sehr gewogen. Es ist ungerecht, aber auch mir geht es so, wenn ich in einem Konzert sitze, dann gucke ich immer auf diesen Dirigenten. Und wenn man über Diskriminierung spricht, dann würde ich eher über Altersdiskriminierung sprechen. Wenn Sie sich mal die Dirigentinnen angucken, es ist natürlich heute eine ganz andere Generation. Hervorragende Leute durch die Bank weg, aber alle sehen wirklich gut aus. Und wenn Sie gucken, bei den Männern gibt es sehr viele ältere Herrschaften. Ältere Frauen finden Sie nicht. Selten.
Der Klassikbetrieb ist auf Äußerlichkeiten ausgelegt. Und wenn sie älter werden, dann bleiben einfach die Einladungen aus.
Pierre Monteux war 86, als er einen 25-Jahres-Vertrag mit dem London Symphony Orchestra unterschrieb. Und Leopold Stokowski schloss mit 92 Jahren einen 10-Jahres-Vertrag mit der Plattenfirma RCA ab.
Die Frauen sind auch vom Orchester nicht gewollt lange Jahre. Also schauen Sie mal, auch die Wiener vor ein paar Jahren auch gesagt haben, dass bei uns kommt keine Frau in Frage, auch als Instrumentalistin. Also wenn so viele Wände rumherum gibt, es kann sein, dass die Frauen auch das überlegen und denken, warum soll ich so viel Mühe geben dafür? Genauso wie wenn ich Astronautinnen auch gibt. Aber ich glaube, umso lockerer das sein wird, von dem Kollegen, von dem Veranstalter, von dem Manager, von dem Orchester, werden auch mehr Frauen das Dirigieren selbstverständlicher auch sehen. Bestimmt.
Ein sonniger, heißer Dienstagvormittag im beschaulichen Theo-Otto-Theater in Remscheid. Etwa 100 junge Schülerinnen und Schüler lauschen Benjamin Brittens Young Person's Guide to the Orchestra. Manche mit offenem Mund, andere dirigieren unwillkürlich mit den Händen in der Luft mit. Bar Avni führt die Kinder und das Orchester durch das Stück.
Das war jetzt das letzte Konzert. Wir haben das 8-mal gespielt, ja, das ist schon sehr viel. Und ich war gerade sehr zufrieden. Ich kann das immer noch besser machen. Es gibt immer noch auch Balance-Sachen in der verschiedenen Variationen oder, Phrasierung. Wir hatten eben nur eine Probe für das Ganze. Das ist ziemlich wenig. Dafür haben sie sehr gut gespielt die ganze Zeit.
Morgen wird es noch besser.
Natürlich Quatsch, das war jetzt das letzte Konzert.
Bar Avni schiebt ihren Rollkoffer ins Foyer. Nach dem Auftritt fährt sie wieder zurück nach Hamburg, wo sie in diesem Jahr ihr Dirigierstudium abschließen wird.
Ich reise jetzt sehr viel eigentlich. Dieses Jahr ist es wirklich so wie nie. Ich dachte, letztes Jahr war verrückt. Nein, dieses Jahr ist deutlich mehr. Meisterkurse, Wettbewerbe, das ist auch sehr viel Reisen. Dieser Beruf ist so ein Beruf, wo man nicht in einer Stadt dirigiert. Nein, überall, wenn es gut geht, dann dirigiert man überall.
Nur noch wenige Wochen, dann geht ihr Stipendium des Dirigentinnenförderprojektes der Bergischen Symphoniker zu Ende.
Diese Assistenzstelle nur für Dirigentinnen, das ist eine gute Werbung für das Orchester, weil das speziell ist, das ist Besonderes. Es gibt eh nicht so viele Assistenzstellen für Dirigenten und für Dirigentinnen noch weniger. Also man sollte jetzt nicht speziell für Frauen was machen, weil eigentlich was wir eben wollen, ist, dass Frauen und Männer in Dirigieren, wie auch überall, gleich werden. Und natürlich, wenn man eine Assistenzstelle besonders nur für Frauen macht, kann man auch sagen, Moment, das ist aber wieder nicht gleich. Auf die andere Seite, wir sind noch nicht da. Wir haben das Ziel noch nicht getroffen, glaube ich, jetzt weltweit meine ich, dass Frauen und Männer gleiche Möglichkeiten bekommen. Das passiert noch nicht. Es sind schon sehr viele Fortschritte, auf jeden Fall. Das ist natürlich nicht wie vor 50 Jahren oder so. Ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, wie es jetzt weiterlaufen soll hier in der Bergischen Symphoniker, ob das so bleiben soll, dass es nur für Frauen ist, diese Stelle. Das ist echt eine gute Frage. Schwer zu sagen, wenn ich ehrlich bin, schwer zu sagen.
Als der kleine Sohn der Dirigentin Giselle Bendor nach einem Konzert seiner Mutter gefragt wurde, ob er denn auch einmal Dirigent werden wolle, sagte er, nein, das ist doch was für Mädchen.
Frauen, die den Takt angeben. Dirigentinnen, ein Phänomen der Neuzeit. Von Sabine Fringes. Es sprach Rebecca Madita Hund. Ton und Technik Gunther Rose und Hanna Steger. Regie Helga Mattea. Redaktion Tina Klopp. Produktion Deutschlandfunk 2018.